Ihr Lieben, guten Morgen.
Wow, was für eine Geräuschkulisse, herrlich. Genau, das Thema heute heißt, finde das Gold in den Umständen. Es war natürlich sehr krass zu wissen, dass dieses Predigtthema kommt und wenn man dann so Nachrichten hört, wie die wir gerade von dem kleinen Lukas gehört haben. Das ist eine Herausforderung, aber wir glauben an einen Gott, der sich nicht verändert. Und das war das Gute dabei und das ist das Gute dabei. Darauf werde ich aber später nochmal eingehen. Wenn man darüber spricht, das Gold in den Umständen zu finden, beinhaltet es natürlich, dass wir von Umständen reden, die nicht automatisch wie Gold sich anfühlen, die nicht automatisch wie Gold aussehen, die nicht von sich aus unbedingt glänzen. Wir wissen, es gibt Situationen im Leben, die schwierig sind. Wir wissen, es gibt Situationen im Leben, die uns das Herz schwer machen, die uns das Leben schwer machen und die uns schlichtweg nicht gefallen. Und ich glaube, es gibt zwei Kategorien von diesen Umständen und auf diese beiden Kategorien möchte ich heute eingehen, aber ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Vater, danke, dass dein Wort lebendig ist, Gott, und dass du konstant bist, Herr. Vater, ich bete, dass du diese Predigt wirklich zum Segen setzt, Herr, für ein jedes einzelne Herz, Gott, da, wo es gerade steht. Amen. Amen. So, also die Frage, die ich heute mit in den Raum stellen möchte, ist, was machen wir, wenn diese negativen Situationen auf uns hineinpasseln? Und wie erwähnt, habe ich zwei Kategorien von Umständen, auf die ich eingehen möchte. Und das eine ist die Kategorie von Umstand, bei der wir gar nicht immer nur so die armen Leidtragenden sind. Es fällt uns als Mensch leicht, für negative Situationen die Schuld irgendwo zu suchen. Bei irgendeinem anderen Menschen, bei irgendeiner Situation, bei irgendeinem Zufall, bei irgendeiner Begebenheit. Aber Fakt ist, der für euch gleichermaßen wie für mich stimmt, dass es durchaus auch negative Situationen gibt, die schlichtweg und ergreifend, also die schlichtweg unsere Schuld sind, die wir verpatzt haben. Soll es geben, ist mir schon passiert. So, ja. Und darauf möchte ich gerne eingehen. Denn wenn wir das hören, finde das Gold in den Umständen, denken wir ja automatisch, oh ja, jetzt wird es schön seelsorgerlich, wird es auch noch. Aber diesen einen Aspekt möchte ich trotzdem auch mit hineinnehmen. Zum Beispiel wissen wir, es gibt Haltungen und Handlungen, die schlichtweg einfach nicht von Gott gesegnet sind. Wo kein Segen Gottes drauf liegt, wenn wir das und das tun. Ich denke dabei zum Beispiel an den Vers, den Hochmütigen widersteht Gott, den Demütigen schenkt er Gnade. Amen. Ja, Amen. Den Hochmütigen widersteht Gott und den Demütigen schenkt er Gnade. Das heißt, wenn ich durchs Leben laufe und ich so denke, jo, ich bin's, ja, ich bin's und irgendwie, ich hab's schon ziemlich drauf und so und Gott ist ein nettes Anhängsel, so der, weiß nicht, der ist noch ein netter Bonus in meinem Leben, aber im Grunde bin ich schon echt schlau und hab's schon echt drauf und ich weiß auch, im Wort Gottes steht dies und das und jenes, aber irgendwie, sind wir doch mal ehrlich, wir leben jetzt im Hier und Jetzt und so und ach, da muss man mal ein Auge zudrücken, man muss ja auch so ein bisschen selber, ne, und da kann man auch mal eine Wahrheit so ein bisschen dehnen oder biegen und dann passt das schon, dann läuft das Ding. So, ich glaube, dass das eine Haltung ist, die schwierig ist. Weil ich glaube, dass das eine hochmütige Haltung ist, wenn wir meinen, Dinge besser zu wissen als Gott. Wenn wir meinen, lieber auf uns und unsere Weisheit, unsere vermeintliche Weisheit zu vertrauen, als auf das Wort Gottes. Ich glaube, dass wir da eine hochmütige Haltung sehen. Und dass da kein Segen drauf liegt. Ganz einfach. Und ihr wisst, ich bin ein Fan davon, sich nicht selber so klein wie möglich zu machen. Ja, aber das habt ihr schon ganz oft von mir gehört. Und die Mitte macht's. Die Mitte macht's. Das wollte ich noch einmal so nebenher erwähnen. Oder wir kennen diese altbekannte Frage, diejenigen, die in der Kinderstunde waren, also als Kind oder als Mitarbeiter, werden diese Frage kennen, baue ich mein Haus auf Stein oder auf Sand? Baue ich mein Haus auf Stein oder auf Sand? Das ist ein biblisches Gleichnis. Ich erkläre es einmal ganz, ganz kurz. Ja, es sind zwei Leute, die wollen ein Haus bauen und der eine Mensch, stellt euch mal vor, so einen Strand. Also wir fahren ja gerne nach Norddeutschland. Ja, da wohnen ja meine Eltern und da ist ein mega toller Strand. St. Peter-Ording heißt dieser nette Ort. Also meine Eltern wohnen im Dorf nebendran. und ein großer Strand. Schön tief, ja, man hat wirklich Platz von der Düne bis zum Meer. Schön breit, du kannst da langlaufen, kannst alles andere um dich herum vergessen. Und wer hätte nicht gern, also welcher Meer-Fan hätte denn nicht gern so ein Haus mit Meerblick, oder? So, ich liebe das Meer in jeder Wetterlage. Großartig, das Meer zu beobachten ist fantastisch. Ja, es ist so diese Macht und diese Weite. Und dann noch zu denken, ey, ich glaube an einen Gott, der das geschaffen hat und für den das hier gerade mal eine Pfütze ist, ist krass. So, und ich super gerne hätte ich ein Haus mit Meerblick. Und so stelle ich mir das so vor, da läuft so ein Typ rum, ja, und dann, oh, schöner Ort, hübsches Meer, hier baue ich mein Haus hin. Zack, auf Sand, so, ne? Fühlt sich gerade gut an. Scheint gerade ganz gut zu sein, gefällt meinem Auge. Ja, so, dann haben wir den anderen Typen, der läuft vielleicht auch da lang und sagt aber, ja, ist nett, ich würde jetzt auch grundsätzlich gerne, aber ich weiß, es macht einfach keinen Sinn. So, wenn ich jetzt mein Haus hier auf dieses Sand stelle, auf diesen Sand stelle, das hat keine Substanz, da ist keine Basis. Tanja könnte das wahrscheinlich nochmal besser erklären, warum das keine gute Idee ist, ein Haus auf Sand zu bauen. Ja, ich habe jetzt nicht so die Ahnung von, aber das Wort Gottes hat mir schon mal das verraten. So viel Kompetenz besitze ich im Hausbau. Baue dein Haus nicht auf Sand. So, der geht aber weiter und sagt, ja, es mag gerade alles hier schön nett aussehen und sich für den ersten Moment auch richtig und toll anfühlen, aber ich weiß genau, es geht um ein Fundament, womit nicht zu spaßen ist. Also marschiere ich lieber weiter und baue mein Haus auf Stein. So ähnlich steht es in der Bibel, ja? So ganz ähnlich. Die Gemeinsamkeit sind die zwei Häuser, die auf diesen zwei verschiedenen Untergründen stehen. Was passiert dann? Ein Sturm kommt, ja, Regen, Gewitter. Ich hatte so eine Hörspielkassette davon, die können das ja so ganz toll darstellen. Ich hatte ja keine Kinderstunde, aber Kinderhörspiele, die waren großartig. So, ach übrigens, der Typ, der das Haus auf Sand gebaut hat, der hatte einen Namen, den fand ich so toll. Also die beiden Typen hatten einen Namen. Ja, der auf Stein baute, hieß Herr Schlau. Und der auf Sand gebaut hat, hieß, ja, Herr Dumayan, du kennst es, mein Herz. Und die haben sich auch so schön vorgestellt. Ja, der eine, ich bin Herr Schlau. Und der andere, ich bin Herr Dumayan. Herrlich, oder? So, hat mich wahrscheinlich auch so ein bisschen geprägt. Ich hoffe, Herr Schlau mehr als Herr Dumayan. So, kommen wir zum Wesentlichen zurück. So, der Sturm kam und das Haus auf Sand, wie sollte es auch zu erwarten sein, hatte keinen Halt und schwemmte davon. Irgendwie so. Und das Haus auf Stein, Überraschung, blieb stehen. Yay. Also, macht es Sinn, sei nicht Herr Dumayan, sondern sei Herr Schlau. Baue dein Haus auf Stein. So, jetzt ist die Bibel ja kein Handwerksbuch, also nicht in diesem Sinne, sondern die Bibel spricht natürlich von anderen Sachen. Und es ist stellvertretend dafür, dass derjenige, dass Herr Dumayan, sein Haus nicht auf Gottes Wort gebaut hat, sondern auf menschliche Weisheit, auf menschliche Sachen, die einfach vergänglich sind, die sich vielleicht im ersten Moment gut anfühlen, auch richtig zu sein scheinen, die aber keine Substanz haben im Wort Gottes. Und auf diese Sachen ist halt dann nun mal nicht so viel Verlass. Herr Schlau wiederum hat sein Haus auf Stein gebaut und Stein steht für das Wort Gottes. Wer hätte es gedacht? Ja, für das Wort Gottes. Weil Gott, Überraschung, weiß es einfach besser. Ja, Gott weiß es besser. Und so sehen wir also, wenn wir entscheiden, ich baue mein Haus, ich baue mein Leben nicht auf dem Wort Gottes auf, lasse es so nebenbei, es ist so eine mehr oder weniger Pflichtlektüre, wo ich weiß, ich sollte sie als Christ zwischendurch mal mir zu Gemüte führen, aber ich lebe nicht danach, dann wird dir in Bereichen deines Lebens einfach Segen fehlen. Weil Gott das segnet, was er segnet. Ja, weil Gott seinen Willen in unserem Leben umgesetzt sehen will. Und weil er möchte, dass wir auf sein Wort bauen, dass wir ihm vertrauen und unser Leben nach seinem Wort ausrichten. Und dort finden wir Segen. Außerhalb seines Wortes finden wir keinen Segen, außer vielleicht den Segen der Gnade. Ja, weil Gott uns gnädig ist, auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir hier und da mal einen auf Herrn Dumayan machen. Ja, Gottes Gnade ist da, ja, wenn wir an ihm dran sind. Aber sein Segen wird auf dem ruhen, was seinem Willen entspricht. Also wir sehen, es gibt Haltungen, die Gott nicht segnet. Es gibt Aktionen, die Gott einfach nicht segnen. So, wenn ich jetzt davon spreche, finde das Gold in deinen Umständen. Ja, und vielleicht sind Umstände im Raum, für die wir auch einfach selber was können. Ja, aber ich sage dir, das Gold in diesem Umstand ist, Gott darin zu suchen, seinen Willen darin zu suchen und zu sagen, okay Gott, ich lege was auch immer zur Seite, ich lege meinen Stolz zur Seite, ich lege meine, mein Festhalten an meinen Finanzen zur Seite, was auch immer man da einsetzen kann, ich lege meine Bitterkeit zur Seite und entscheide mich für Vergebung. Ich möchte umkehren, da haben wir das Wort umkehren, und auch in diesem Bereich das tun, was du segnest. Und diese Entscheidung, so schwer sie vielleicht auch im ersten Moment zu sein mag, wie laut der Strand auch ruft, bau hier, denn hier ist es schön, so laut dein Verstand auch ruft, nein, es macht jetzt keinen Sinn, die und diese Entscheidung zu treffen. Wenn du aber deine Knie nicht vor dem Umstand beugst, nicht vor deinen Gefühlen beugst, nicht vor deinem Verstand beugst, sondern deine Knie vor Gott beugst, wird dort in diesem Bereich sein Segen freigesetzt werden. Das heißt, wir können da zweierlei Gold finden. Ja, das eine ist die Entscheidung selber, in diesem Bereich auf Gott zu schauen. Das ist schon eigentlich Gold genug, weil wenn wir Gott darin sehen, es ist einfach gut für uns, egal wie laut unser alter Mensch schreit. Ja, aber dann wird es auch noch mehr Gold zur Folge haben, weil du aus einem Bereich heraustrittst, der nicht unter Gottes Segen steht, und in einen Bereich hineinkommst, der von Gott gesegnet ist. Und ihr Lieben, nichts kann den Segen Gottes ersetzen. Kein menschlicher Kniff, kein nichts, gar nichts kann den Segen Gottes auf deinem Leben ersetzen. In Kolosser 3, Vers 23 steht: Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Man selber ist auch ein Mensch im Übrigen. Ja? Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Das heißt, wenn wir das zu unserem Motto machen, wenn wir sagen, ja, ich möchte das, was ich tue, für Gott tun, werden wir auch automatisch in anderen Kategorien denken, weil wir danach trachten, ich möchte mit meinem Leben Gott gefallen. Ich möchte mit meinem Leben Gott ehren. Und das hilft uns, mehr und mehr alle Bereiche auf Stein zu bauen. Es macht ja auch irgendwie keinen Sinn, wenn, keine Ahnung, das Schlafzimmer auf Stein gebaut ist, die Küche steht aber noch auf dem Sand. Wird ungemütlich irgendwann, ja, je nachdem, also wo das eine Haus steht, das andere. Es macht schon Sinn, komplett auf Stein zu ziehen. Ja, das ist dann ein großes Ganzes. Die Entscheidung, ich möchte für Gott leben, ich möchte die Dinge, die ich tue, für Gott tun, hilft uns, einen richtigen Fokus im Alltag zu haben. Ich bin ja schon ein paar Jahre, ich bin ja mit 15 Jahren in diese Gemeinde gekommen. Ne? Und manch einer mag sich erinnern, die große Frage, die immer wieder irgendwie auch Gemeinden bewegt, wie machen wir das mit dem Saalputzen? So, ne? Und da gab es da ja so Zeiten, wo es so ein bisschen mau aussah auf dem Putzplan und so. Und dann standen halt so verschiedene Leute auch drin und dann waren aber ein paar Monate, die waren leer. Und dann habe ich da so ein bisschen was eingetragen und habe ich so ein bisschen hier geputzt und so. Und das war schon auch Arbeit und es war schon auch Zeit. Aber es war eine gute Zeit, weil ich würde sagen, ich habe es von Herzen für Gott getan. So, das Ding ist, wenn ich jetzt hierher gekommen wäre und gedacht hätte, boah, keiner putzt diese Gemeinde, kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann putze ich halt die Gemeinde und eigentlich bin ich aber total genervt davon, dass, was weiß ich, so habe ich nicht gedacht, kann ich echt sagen. Dann hätte ich keine gute Zeit gehabt. Dann wäre das einfach eine Last gewesen. Dann wäre das, boah, ja, wenn es keiner macht, so, ne? Aber ich habe das von Herzen gemacht, weil ich habe öfters Predigten gehört, wo es darum ging, ey, diene einfach, nimm den letzten Platz ein und diene, Gott segnet das Kleine, Gott segnet das, was nicht gesehen wird und so weiter, und das hat er mir gelebt. Und so habe ich diesen Saal geputzt, habe mir Lobpreismusik dazu angemacht und hatte eine richtig, richtig gute Zeit mit Gott. War echt großartig. Und es macht so einen Unterschied, ob wir unser Leben abhängig machen von menschlichen Sachen oder von Gott. Weil wir sehen, Gott ist gut, Gott ist da, Gott segnet und er sieht dich und wenn du dich nach ihm ausstreckst, es ist einfach großartig. Es ist so empfehlenswert. Es gibt ja so dieses Gebet, ja, oder ihr kennt das vielleicht, man bespricht was und so weiter und dann betet man, ja Gott, und wir beten, dass du uns jetzt echt segnest und dass das gut wird und sowas. Ist gut zu beten, aber jemand hat mal gesagt, lass uns nicht nur beten, segne, was ich tue, lass uns vielmehr beten, lass mich tun, was du segnest. Ne? Sehr gut. Ja? Nicht segne, was ich tue, sondern lass mich tun, was du segnest. Das ist ein ganz anderer Fokus. Da ist nicht zuerst unsere Idee und dann irgendwie kommt dann Gott und sei bitte gnädig und mach, dass das gut wird, sondern Gott, was willst du? Was segnest du? Was ist in deinem Sinne? Großartig. Also noch einmal, für diese Kategorie von Umstand bedeutet es, das Gold zu finden, eben den Willen Gottes zu finden, Gott selber darin zu finden und dem Willen Gottes nachzujagen. Dich in seine Richtung zu bewegen. 180 Grad, wende, wo es sein muss. Und diese Entscheidung bringt noch mehr Geld. Noch mehr Gold mit sich. Wie auch immer. Vielleicht auch das. Nein, das. Man weiß es nicht. Nein, Gott ist gut, Versorger und so, ne? Also, diese Entscheidung bringt noch mehr Gold im bildlichen Sinne mit sich. Aber jetzt möchte ich gerne noch auf die zweite Kategorie von Umstand eingehen. Und das ist der Punkt, wo es jetzt ein bisschen seelsorgerlicher wird. Ja, das ist der Punkt, wo es um Umstände geht, die eben nicht selbstverschuldet Konzentration auf uns einprasseln. Es gibt Situationen, die passieren, die sind auf einmal einfach da. Und man kann niemandem dafür irgendwie eine Schuld machen. Man weiß, es ist einfach da und keiner kann was dafür. Dinge geschehen, so singen wir es ja auch in einem Lied. Und hier kann diese Schatzsuche schon mal schwieriger sein. Und auch hierfür finden wir genügend Beispiele in der Bibel, wenn wir an Daniel in der Löwengrube denken, wenn wir an die drei Männer im Feuerofen denken, wenn wir an Hiob denken, da sind Situationen, die passieren aus nichts scheinbar oder die passieren sogar, weil man zu Gott gestanden hat, weil man sich für das Richtige entschieden hat und auf einmal steckst du im Schlamassel. Die Bibel weiß, dass das Leben nicht immer einfach ist. Aber was lesen wir von den Menschen, die in diesen Kämpfen waren, die diese Kämpfe durchlebten, auch in der Bibel? Wir lesen davon, wie sie Gott in dieser Situation begegnen. Wir lesen davon, wie ein Engel den Löwen den Mund verschloss, damit dieser Löwe Daniel nicht auffressen konnte. Wir lesen von einer vierten Person, die in diesem Feuerofen war, wo die drei Männer drin waren, weil sie nicht den König angebetet haben, sondern Gott angebetet haben. Wir lesen davon, wie eine vierte Person mitten im Feuer war und wie die Männer sogar lebendig aus diesem Ofen rausgekommen sind und nicht mal mehr angekokelt gerochen haben. Wir lesen von Hiob, der am Ende seines Leides sagen konnte, ich kannte dich vom Hören sagen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Es ist so, Leid ist Fakt. Ich habe eine großartige Predigt mal über diese Thematik gehört, die ich gerne auch immer weiterempfehle, von einem Pastor aus Bremen. Und er hat es sehr nüchtern gesagt. Er sagte, Leid ist Fakt. Das können wir manchmal nicht wegreden. Manchmal wollen wir das so fromm uns irgendwie wegwünschen. Und sowas. Er meinte, wenn Sachen nur mal einfach da sind, dann sind sie erstmal da. Nicht erklären, nicht irgendwie, ja, wo ist Sünde oder was ist los, sondern einfach erstmal akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Akzeptieren, jetzt ist es gerade blöd, schwer. Aber das Ding ist, es gibt einen Gott, der mit uns gemeinsam da durchgehen möchte. Gott möchte denen beistehen, denen er beistehen darf. Fakt ist, Leid macht immer etwas mit uns. Leid geht nicht spurlos an uns vorüber, und ich rede jetzt halt von wirklich Leid, ne? Geht nicht niemals spurlos an uns vorüber. Die Frage ist, was passiert und wohin bringt uns dieses Leid? Ich möchte gerne ein Zitat von Rick Warren vorlesen an dieser Stelle, und er hat gesagt, es kommt im Leben nicht so sehr darauf an, was mit uns geschieht, sondern was in uns geschieht. Es kommt im Leben nicht so sehr darauf an, was mit uns geschieht, sondern was in uns geschieht. Und hier möchte ich gerne direkt ein zweites Zitat anfügen aus einer Predigt, die ich gehört habe. Und dort wurde gesagt, Leid oder Herausforderung können dich bitter machen oder sie können dich besser machen. Das ist eine krasse Aussage, ich weiß, aber ich werde es erklären. Leid oder Herausforderung können dich bitter machen oder sie können dich besser machen. Das Ding ist, Leid und unschöne Umstände führen uns dazu, uns aufs Wesentliche zu fokussieren. Man setzt sich auf einmal mit grundlegenden Sachen auseinander. Auf einmal geht es nicht mehr um diese leichten Fragen des Lebens, um diese Luxusdinger, um diese Bonusdinger, sondern es geht auf einmal ums Wesentliche. Und wir können an diesen Punkten dicht machen, können uns verkriechen, können sagen, nee, jetzt Schluss, Ende aus. Dann werden wir bitter. Oder wir können uns entscheiden, in diesen Zeiten Gott umso mehr zu suchen, Wir können uns entscheiden, seine Gegenwart umso mehr zu suchen und ihn in uns hineinzulassen. Und dieses Besserwerden ist jetzt nicht als Leistungsding gemeint. Ne? Werde bitter oder werde besser, nicht als Leistung, sondern Fakt ist, je mehr wir Gott erleben, je näher wir ihm kommen, je mehr wir von ihm verändert werden, umso besser wird es mit uns, weil mehr von Gott ist immer besser. Es geht uns besser. Es trägt uns. Er ist da. Wir singen in guten Zeiten leichter. Du bist gut, ich tanze, du bist gut, als in schweren Zeiten. Das ist normal. Das ist so. Aber diese Aussage, ja, diese Aussage, diese Entscheidung zu sagen, Gott, du bist gut. Ich muss ja nicht unbedingt tanzen in jeder Situation, ja. Aber diese Entscheidung zu sagen, Gott, du bist gut. Diejenigen von uns, die von dem kleinen Lukas schon vorher gehört haben, haben es wahrscheinlich ein bisschen anders gesungen als diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Aber Fakt ist, Gott ist alle Zeit der Gleiche. Fakt ist, Gott ist alle Zeit würdig, angebetet zu werden, weil er sich nicht ändert. Und wir haben schon gehört, ihr kennt diesen Satz, Gott ein Lobopfer zu geben. Ein Lobopfer. Und es gibt diese Zeiten, da ist es ein Opfer. Und es, man weiß, es ist ein Opfer. Aber was entscheide ich, was über meine Lippen kommt? Was entscheide ich, was mein Denken bestimmt? Und ich möchte mich entscheiden, Gott zu ehren. In diesen Zeiten. Und ihn zu suchen. Natürlich, je nach innerer Stärke und so weiter. Ich meine, es ist immer gut, Gott zu ehren. Aber auch wenn du da sitzt und einfach sagst, okay, Gott, ich kann gerade wirklich nicht, aber bitte begegne mir darin. Die Hauptsache ist, Gott zu fokussieren, Gott im Blick zu haben. Und ja, du darfst dich auch mal vor ihm ausreden. Ja, hat David auch sehr gut hingekriegt. Da gibt es sehr krasse Psalmen. Gott kennt dein Herz. Ja, und Gott sagt, er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Dieser Vers, der fällt hier oft, aber er ist so wahr und so wichtig. Leid lässt alles, was irgendwie fake ist, alles, was nicht echt ist, wird erschüttert und fällt ab. Weil da geht es ums Wesentliche, da geht es an die Substanz. Und Gott möchte aber in diesen Zeiten dein Partner sein. Er möchte in diesen Zeiten, natürlich auch darüber hinaus, aber eben auch in diesen Zeiten dein Gegenüber sein. Er möchte der sein, der dich da durchträgt, der mit dir ist, der bei dir ist. Er ist das Gold in deinen Herausforderungen. Gott selbst ist das Gold in deinen Herausforderungen. Die Sache ist, dass Gott da ist. Egal, wie laut der Umstand schreit, egal, wie laut der Umstand brüllt, Gott ist da. Und das ist kein schwacher Trost. Denn ich weiß, hier sitzen viele Erfahrungen. Hier sitzt schon viel auch durchlebtes Leid. Und ich weiß, hier sitzen viele Leute, die gleichzeitig sagen können, ich habe aber erlebt, wie Gott in dieser Situation da war. Gott hat mich durchgetragen. Und wie heißt es doch im Psalm, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und es steckt im Wesen Gottes, es steckt in seinem Wesen. Ja, wie gesagt, er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Oder Psalm 23, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und wenn ich auch wandere durchs Tal des Todesschattens, so bist du bei mir. Es ist in seinem Wesen. Im Psalm 121, die Verse 1 und 2, die möchte ich gern zum Schluss vorlesen. Dort steht, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und so möchte ich uns wirklich einladen dazu, dass wir es nicht zulassen, dass Umstände, dass Gefühle, dass Situationen, dass Fragen, die berechtigt sind, dass diese Dinge nicht uns bitter machen, dass diese Dinge uns nicht von Gott wegbringen, sondern dass sie uns näher an sein Herz ziehen. Dass wir ihn suchen und sagen, Gott, ich verstehe nicht alles. Manche Dinge kann man nicht verstehen, es ist einfach so. Aber ich möchte mich entscheiden, Gott, dich darin zu suchen. Ich möchte mich entscheiden, in dieser Situation sogar Segen zu sein. Ich möchte mich entscheiden, das Gold in diesem Umstand zu finden. Und ich möchte mich entscheiden, daraus mit dir gestärkt hervorzugehen. Ich möchte mich entscheiden, da mit einer Begegnung mehr dort hinauszugehen, mit einer Begegnung mit dir mehr aus der Situation hinauszugehen. Denn er ist Anfang und Ende. Er ist da, er ist bei dir. Die Frage ist, was fokussieren wir? Suchen wir das Gold oder suchen wir es nicht? Und da ist Gott total seelsorgerlich und liebevoll, ja. Der Heilige Geist ist ein Tröster. So. Also ich möchte noch einmal diese beiden Punkte zusammenfassen. Diese zwei Kategorien von Umständen, in denen man das Gold suchen muss. Ja, dieser erste Umstand, der auch selbstverschuldet ist, wo wir sagen, ey, okay, ich habe Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die nicht unterm Segen Gottes stehen. Oder aktuell habe ich eine Einstellung in mir, die einfach nicht unter Gottes Segen steht. Dann möchte ich dich da echt ermutigen, zu sagen, okay, ich möchte auch in dieser Kategorie meines Lebens Gott suchen, denn er ist das Gold. Ich möchte auch in dieser Kategorie meines Lebens seinen Willen suchen und möchte darin das Gold entdecken, möchte daran glauben, dass wenn ich Dinge von mir selber aufgebe, dass er mit seinem Segen hineinkommt und dass dadurch auch manch ein Umstand sogar besser werden kann. Suche das Gold, suche seinen Willen. Und die zweite Kategorie, in den Umständen, in denen es nicht selbstverschuldet ist, die Umstände, die auf uns hineinprasseln, darin Gott selber zu suchen. Denn Gott ist das Gold in diesen Umständen. Gott ist das Gold, der dabei gesucht werden muss, der dabei gesucht werden sollte und der dir helfen möchte, da durchzugehen. Und ich würde jetzt gerne bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und wir werden jetzt noch eine Zeit, wie gewohnt, anbieten für Gebet. Markus und ich werden hier an der Seite bereitstehen, falls du Gebet haben möchtest. Für eine der beiden Kategorien von Umstand oder aber auch für etwas ganz anderes, sei ganz herzlich eingeladen und triff diese Entscheidung. Gott, ich möchte aktiv das Gold in diesem Umstand suchen. Gott, ich möchte nicht Opfer sein meiner Umstände. Ich möchte nicht gefangen sein in meinen eigenen Gefühlen, diesem ganzen Wust, sondern ich möchte mich auf Schatzsuche begeben. Ich möchte dich sehen, ich möchte dich finden, ich möchte deinen Willen sehen, ich möchte deinen Willen finden. Jesus, und so danke ich dir, Gott, dass du ein Gott der Liebe bist, Herr, und dass hier schon so viele Erfahrungen sitzen, Vater, die bezeugen können, Gott, dass es das Beste ist, mit dir durch jede Lebenssituation zu gehen. Vater, ich bete einfach so, Herr, dass deine Gegenwart auch gerade jetzt da ist, Jesus, dass da, wo schwere Umstände sind, dass da, wo Fragen sind, Herr, da, wo Ängste sind oder auch da, wo einfach falsche Haltungen sind, Gott, dass du da mit deiner Liebe hineinkommst, dass du da mit deiner Liebe Dinge einfach aufdeckst, Gott, und die Sicht frei machst auf das Gold, die Sicht frei machst auf dich, auf dein Wesen, auf deine Gegenwart und auf dein Wort, Herr. Vater, ich bete um Begegnungen.